Ja, ich freue mich, euch heute zu sehen. Der erste Gottesdienst war nicht ganz so voll, der zweite ist sehr voll. Wer ist in deinem Leben für dich ein Bote gewesen, der etwas von Jesus in dein Leben hineingebracht hat? Das ist ja unser Thema, unterwegs als Boten. Elke hat einen Bänderriss und deswegen übernehme ich das, sie kann nicht so lange stehen und deswegen bin ich jetzt hier nochmal am Predigen, letzte Woche auch. Und dann hatte Lars heute Morgen gesagt, weil nächstes Mal bin ich dran, sagte, wird denn dann Elke wieder für dich übernehmen? Wissen wir noch nicht, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Vielleicht habe ich dann dreimal hintereinander gepredigt. Ja, okay. Frage nach dem Boten in deinem Leben. Und wo wir Boten werden können. Jesus hat ja Jünger ausgesandt als Boten. Ich lese euch mal vor aus Lukas 10. Wer eine Bibel dabei hat, soll es ja geben in Papier oder auf seinem Smartphone, kann das mal eben mitlesen. Ich lese es in der Übersetzung, das Buch. Eine Botenaussendung von Jesus, wo er seine 70 Jünger aussendet. Nach diesen Ereignissen wählte Jesus der Herr 70 andere Personen aus und sandte sie jeweils zu zweit vor sich her in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Zu ihnen sagte er, die Ernte ist gewaltig groß, es gibt nur wenige Erntearbeiter. Darum fordere ich euch auf, richtet an den Landbesitzer die Bitte, Arbeiter in die Erntearbeit zu schicken. Geht los. Achtet genau auf das, was ich jetzt sage. Ich sende euch wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Geldbeutel, Tasche oder Schuhe sollt ihr nicht mitnehmen und lasst euch auch nicht auf lange, belanglose Unterhaltungen auf dem Weg ein. Wenn ihr in ein Gehöft eintretet, dann sagt zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein vom Frieden geprägter Mensch wohnt, wird die Wirklichkeit des Friedens, den ihr mitbringt, auf ihn übergehen. Wenn aber nicht, dann wird diese Friedenskraft wieder zu euch zurückkehren. Bleibt während eures Aufenthaltes in genau diesem Haus, esst und trinkt das, was es bei den Leuten dort gibt, denn ein Arbeiter ist es auch wert, dass er bezahlt wird. Zieht nicht von einem Haus ins andere. Wenn ihr in eine bestimmte Ortschaft hineinkommt und sie nehmen euch auf, dann esst das, was euch dort fortgesetzt wird. Macht die Kranken gesund, die an diesem Ort wohnen und sagt zu ihnen, Gottes wunderbare Herrschaft ist ganz nahe zu euch gekommen. Doch wenn ihr in einen Ort kommt und sie euch dort nicht aufnehmen, dann geht auf die öffentlichen Plätze und sagt, selbst den Staub aus eurer Ortschaft, der an unseren Füßen klebt, den klopfen wir ab. Aber das sollt ihr wissen, Gottes gute, befreiende Herrschaft ist ganz nahe bei euch gewesen. Ich sage euch ganz klar, an dem Tag, an dem alle Menschen vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wird es den Einwohnern der Stadt Sodom erträglicher gehen als diesem Ort. Aussendung der 70 Jünger, Matthäus beschreibt sie auch im Paralleltext, Matthäus 10. Was hier bei Lukas besonders ist, ist dieser kleine Zusatz. Jesus wollte selbst an alle die Orte kommen, wo er seine Jünger hingesandt hat. Das finde ich eine großartige Verheißung. Das ist das Entscheidende. Jesus kommt mit uns und er kommt durch uns, wo wir hingehen. Ich habe vorhin schon die Frage gestellt, wer war für dich ein Bote? Jemand, der etwas von Jesus, von Gott in dein Leben hineingebracht hat. Habt ihr 2 Minuten Zeit, mit euren Nachbarn darüber zu reden, einander das zu erzählen. Auch mit dem, den er gar nicht kennt, ja, einfach mal Hallo und dann miteinander reden. Welche Menschen waren das? War das eine Großmutter? War das ein Onkel? War das ein Lehrer? War das jemand, den man irgendwie kennengelernt hat? Erzählt doch einmal einander jetzt, ganz locker, sagt erstmal Hallo, wenn ihr euch nicht kennt. Alle Menschen in diesem Raum sind nett. Keiner braucht von einem anderen Angst haben, ja? Wendet euch einander zu. So schnell können 2 Minuten schon wieder um sein. Und jetzt kommt etwas, was noch genauso spannend ist, dass ihr das nämlich uns erzählen könnt. Ich komme mit dem Mikro rum und beim ersten Gottesdienst habe ich es auch gemacht. Ich habe auch da gesagt, von fünf Leuten will ich hören. Ihr könnt eure eigene Sache sagen, könnt aber auch sagen, was ist euer Nachbar. Wenn ihr denkt, das ist okay, ja, könnt ihr mal eben checken, ja, kann ja was ganz Intimes sein. Aber wer ist in eurem Leben für euch ein Bote geworden? Wer mag denn mal hier auf der Seite anfangen? Von wem? Ah, da haben wir schon eine erste Meldung. Dann nehmen wir dich erstmal. Ja, schieß ruhig auf und sagst einen Namen, wenn du magst.
Ja, also wie gesagt, ich bin Julia und für uns alle Konfis eigentlich Benny und Paco.
Oh.
Ja, mein Name ist Markus und bei mir war es, also ich bin halt katholisch aufgewachsen, katholisch erzogen worden und wir hatten in unserem Ort eine katholische Gemeindeschwester, die Nonne war. Und die hat mich immer angestrahlt und hat mich als Kind schon irgendwie so hineingenommen und so und ich fand das einfach ganz toll, wie diese Frau strahlte und das wollte ich irgendwie auch und das war so schon so, was mich zum, also als Kind schon beeindruckt hat.
Vielen Dank, Markus.
Uwe, was ist dein Name? Ich bin der Uwe. Ich bin vor 15 Jahren von unserem Freund, von meinem Freund Karl und von seiner Frau eingeladen worden, Donnerstag mal in den Christustreff zu kommen. Da habe ich gedacht, oh, wo will der mich denn mit hinnehmen? Da bin ich in die Lutherkirche gekommen. Da saßen 200, 300 Leute. Und dann war noch der Mensch, der vorne gepredigt hat, den habe ich verstanden. Ich dachte, ich stehe im Wald. Und so bin ich zu Jesus gekommen.
Ich heiße Michael und er hat mich spontan an viele erinnert. Von einer möchte ich erzählen. Nach dem Abitur habe ich eine Banklehre gemacht, habe so ein bisschen an Gott geglaubt. Ja, der macht alles, was Menschen nicht selber machen können. Und ich kannte Tischgebet von zu Hause in der Kantine, habe ich mich hingesetzt, so wie die Frommen das machen, still gebetet mit gefalteten Händen unterm Tisch. Eine Kollegin sieht das, denkt, ich wäre fromm, stürzt auf mich zu, ich verstehe erst mal gar nichts. Die hat, und dann war die unheimlich gut. Die hat sehr schnell mitgekriegt, dass ich gar keinen oder nur so einen sehr oberflächlichen Glauben hatte und hat sich auf mich und meine Diskussionen und Fragen eingelassen. Ich habe ihr was von Evolution erzählt, da konnte sie gar nicht mit und ist aber ganz nett an mir dran geblieben und hat mir das Gefühl oder den Eindruck vermittelt, da ist was, was ich eben noch nicht weiß über Gott und das hat mich interessiert und hat mich da auf eine Freizeit eingeladen, auf der ich dann tatsächlich Christ geworden bin. Ich fand das toll, dass sie so mutig war, an mir dran geblieben ist, obwohl sie mit mir nicht wirklich diskutieren konnte. Und ja, aber sie hatte offenbar von Gott den Auftrag und hat sich darauf eingelassen. Es war auch echt gut.
Dankeschön, Michael. Beim ersten Gottesdienst ging es ein bisschen zäher. Hier ging es sehr schnell. Mag noch jemand von der Seite etwas sagen? Ja?
Ich bin der Günther Heinzberg, ich komme aus Bergisch Gladbach. Ich bin Jahrgang 29. und katholisch getauft, katholisch erzogen und sollte auch Priester werden. Aber da ich aus einer sehr guten Familie stammte, habe ich gesagt, also ohne Familie geht's nicht, also müsst ihr erst den Zölibat abschaffen. Aber das wollten sie nicht. Und dann hatte ich noch zwei Freunde, die meinten, ja, wir könnten ja evangelische Theologie studieren und dann heiraten und dann zurückkehren in den Schoß der heiligen katholischen Kirche. Das war damals im Jahre 1947, da war ich 18, da war das ja noch die Alleinseligmachende. Und uns fehlte ja der Jesus Christus. An Gott glaubten wir. Und Gott hat auch in meinem Leben die Führung übernommen. Und es dauerte bis ins Jahr 1983. Da gibt mir ein Freund, ein Baptist, eine Kassette vom Anton Schulte. Wie kann Gott das zulassen? Und die habe ich ein paar Mal im Auto gehört und dann hat es plötzlich Klick gemacht und dann habe ich morgens um 6 Uhr den Evangeliumsrundfunk eingeschaltet, habe mich wecken lassen, habe alle Kassetten, die es am Markt gab, gelesen. Ich habe inzwischen eine Bibliothek, ich habe mich vollgesogen. Ich war wie so ein ausgetrockneter Schwamm. Und dann merkte ich ganz allmählich erst, dass ich in der Jesus-Nachfolge bin. Und da bin ich heute noch immer noch.
Vielen Dank. So, jetzt würde ich am liebsten weitermachen. Hier sind so viele spannende Geschichten. Wer würde sagen, dass dieser Bote oder diese Botin, wir haben jetzt einiges gehört, Arbeitskollegen, Freund, Konfi und verschiedene Bezüge, es waren immer Menschen, die in irgendeiner Form nahe waren. Das ist, glaube ich, das Gemeinsame. Dass es immer Menschen waren, die irgendwie, wo man eine Berührung hatte. Wer würde sagen, es war jemand aus der Familie, Eltern oder Großeltern? Wollte einfach mal aufzeigen, die euch was, ja, das sind nämlich auch ganz, ganz, ganz viele. Dankeschön. Und ich frage das deshalb nach, weil das jetzt gerade in den Statements nicht so deutlich kam. Aber das ist meiner Erfahrung nach ganz, ganz oft der erste Weg, dass jemand, mit dem man verwandt ist oder jemand, der mit dem man aufwächst oder ja, einfach ein enger Verwandter, vielleicht die Eltern, die Großeltern, dass die einem Schritte zum Glauben zeigen, Boten werden. Wer ist für dich Bote geworden und für wen kannst du Bote für Jesus sein? Ich habe jetzt noch drei kurze Punkte, die ich euch einfach so weitergeben möchte, um über dieses Thema mit Jesus unterwegs als seine Boten noch etwas nachzudenken. Das erste ist, das ist ein großes Vorrecht, dass wir Boten von Jesus sein dürfen. Ich stelle mir das vor, als Jesus diese 12 Leute ausgesucht hat oder hier diese 70 in Lukas 10, dass der 71. oder 73. gesagt hat, wieso ich eigentlich nicht? Ja? Oder bei den 12, wer da Nummer 13 war. Ne? Jetzt ist es so, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr anderen dürft keine Boten sein. Das hat ganz besondere Bezüge, dass er die 12 Jünger gerufen hat. Das sollte deutlich machen, es gibt das neue Gottesvolk. So wie es 12 Stämme Israel gibt, gibt es jetzt ein neues Gottesvolk und da gehören dann alle dazu. Und die sind ja alle meine Boten. So war es dann ja auch nach der Auferstehung, der Himmelfahrt, was wir letzten Sonntag hatten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und das galt dann an alle. Aber in dieser Sache, dass da erstmal 12 sind, dass da mal 70 sind oder so, da merkt man, es ist ein Vorrecht. Und das war nicht unangefragt und nicht bezweifelt. Zum Beispiel die Maria, die zu den Füßen von Jesus saß und dann die Martha kommt und sagt, hör mal, es wäre besser, wenn sie da ist, wo sie immer ist, in der Küche und mir ein bisschen hilft. Sagt Jesus, nein, sie hat das gute Teil erwählt. Weil wer lernt von Jesus als ein Jünger, der wird damit beauftragt und bevollmächtigt, Lehrer zu werden. Und indem Jesus die Maria lernen lässt wie die anderen Jünger, darf sie auch lehren wie die anderen Jünger. Und da, wo jetzt jemand das Vorrecht abschneiden wollte, der Maria oder den Frauen insgesamt, da sagt Jesus nein. Und er macht das ja nochmal ganz, ganz deutlich bei der Auferstehung, dass er die Maria Magdalena und die andere Maria und die Salome, dass er sie beauftragt. Ihr sollt meine Botin sein. Geht hin und sagt den Jüngern, dass ich auferstanden bin. Es ist also nichts Exklusives, nur die Männer oder nur die 12 oder nur die 70 oder nur ordinierte Menschen oder irgendwie sowas, sondern es ist alle, die zu Jesus gehören dürfen und sollen seine Boten sein. Das ist ein Vorrecht, das ist eine großartige Chance. Paulus sagt einmal in Römer 15, wenn ich komme zu euch, dann weiß ich, dass ich in dem vollen Segen Christi komme. Weil das Bote sein ist ja nicht nur, dass man einen Brief übergibt. Manche denken, Botschaft ist, ich muss irgendwie eine Nachricht jetzt weitergeben, ja. Am besten irgendwie geschrieben von einem wichtigen Menschen oder alles ist ganz genau richtig formuliert. Nein, wir sind Bote. Ein Bote Jesu ist mehr als ein Briefträger. Ein Briefträger bringt einen Brief und geht nach Hause und was er ansonsten macht, interessiert auch den Empfänger nicht. Ein Bote ist jemand, der durch sein ganzes Leben Bote wird. Eine Verkörperung der Botschaft, ein Repräsentant. Wir waren im Sudan vor einigen Jahren und da erzählte eine Frau, eine Sudanesin, die war vorher sehr stark in okkulten Dingen drin, war Zauberin, hat sehr viel mit solchen Dingen zu tun gehabt, die ist dann Christ geworden. Und sie sagte, noch als sie keine Christin war und in diesem Okkultismus ganz drin war, in der Zauberei, hat sie aber gesehen, wer Christ war, weil diese Christen immer ein Licht über sich hatten. Und sie sagt, wenn sie durch die Stadt ging, konnte sie sehen, wer Christ war und wer nicht, weil die Christen ein Licht hatten über sich. Und sie sagt, sie hat sich immer gewundert, dass die das nicht selbst gemerkt haben. Ja? Und sie hatte auch Angst davor, war aber gleichzeitig auch angezogen, weil sie sagte, da ist irgendwie was, da ist eine Power, da ist eine Kraft dahinter. Das hat uns sehr beeindruckt. Jetzt sehe ich auf euch kein Licht, ja, und ihr wahrscheinlich auch über mir nicht. Und man denkt natürlich auch sofort an I See the Light und so weiter in Filmen. Ne? Aber ich fand das sehr interessant, einfach das zu hören als eine Erinnerung daran, dass die Realität, die Wirklichkeit von Jesus in unserem Leben viel stärker ist, als wir vielleicht manchmal meinen. Dass Jesus wirklich sich mit seinen Botinnen und seinen Boten verbindet. Dass er wirklich bei uns dabei ist. Und dass wir deshalb das sagen können, was in der Gnadenthaler Liturgie auch am Ende immer ist. Und wohin wir jetzt gehen, dahin kommt auch der Herr. Da, wo wir sind, da kommt auch Jesus hin. Was für ein Vorrecht, was für eine ganz besondere Bevollmächtigung. Zweitens ist natürlich eine Herausforderung. Wenn es nicht nur so ist, dass ich irgendwas weitergebe, die richtigen Worte sage, mündlich oder schriftlich, sondern dass ich etwas verkörpere als Bote, dann heißt das ja auch etwas über mich. Und das Botschaftgeben fängt nicht da erst an oder das Bote sein, wo ich jetzt sozusagen mit dem Menschen rede, den ich absolut nicht leiden kann. Ja, also gestern zum Beispiel hat mich in Werder ein älterer Herr total angemacht. Ja, ja, gut, ich wollte zu der Hochzeit von David und Mila, die haben ja gestern Lufthansa gefeiert und Guido hat die Hochzeit gemacht, das war in der Martinskirche in Werder und ich kam etwas später, weil wir keinen Parkplatz finden und weil die Bimmelbahn vor uns gefahren war durch Marburg und weil wir in der Oberstadt völliges Chaos hatten, überhaupt nicht aus der Oberstadt rauskamen, weil da irgendwas am Schloss war. Absolutes Chaos. Jedenfalls habe ich dann versucht, einen Parkplatz zu finden und dann war ich in einer Sackgasse und ich merkte, ich muss drehen und dann wollte ich so drehen in so eine Einfahrt hinein, da kam der Mann raus und hat mich angeschrien, in seiner Einfahrt würde ich nicht drehen, ja, und so weiter. Und er hat dann gesagt, Freundchen, du drehst nicht in meine Einfahrt. Dachte ich, eigentlich wollte ich ihm sagen, wir hatten noch keine Chance, jetzt Freunde zu werden, jetzt im Augenblick, egal, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt in dieser Situation gesagt hätte, jetzt muss ich dem noch das Evangelium sagen, ich glaube, der wäre nicht so rezeptiv gewesen. Und ich glaube, ich auch nicht so in der richtigen Stimmung, ja, jetzt ihm gerade das Evangelium so richtig weiter zu sagen. Ne, das kann. Es fängt einfach ganz woanders an. Es fängt da an, wo wir Jesus in uns wirken lassen, wo wir Jünger von Jesus werden in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unseren Einstellungen. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, sagt Jesus, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das Bleiben an seiner Rede, in seinen Worten. Der Jünger ist nicht über seinem Meister von Jesus geprägtes Denken einüben. Wir sagen ja manchmal, dass die Gemeinde ist so ein Krankenhaus, das ist auch richtig, ja. Da sind die Fußlahmen und die Halbtauben und da sind die, die alle möglichen Gebrechen haben. Deswegen bin ich ja auch in der Gemeinde, ja. Weil ich da auch so ein Halbkranker bin, der irgendwie Jesus braucht. Das ist auch richtig, das Bild der Gemeinde als Krankenhaus, wo wir einander die Tropfen verabreichen, ab und zu mal auch ermutigen. Du kannst in der Reha mal ein bisschen mehr Gas geben, ja. Sei nicht immer so faul, sondern mach noch ein bisschen mehr. Aber dieses andere Bild für die Gemeinde ist die einer Lerngemeinschaft, einer Schule, eines Seminars. Deswegen liebe ich das auch sowas, was vorhin passiert ist, weil ihr habt euch gegenseitig gepredigt, ja. Und wahrscheinlich ist das, was ihr einander vorhin erzählt habt, erinnert ihr euch. Während ihr euch vielleicht an meine Worte nicht mehr erinnert. Ja? Eine Lerngemeinschaft. eine Herausforderung, jetzt zu werden, zu dem Boten zu werden. Das Botesein fängt nicht an, indem ich da jetzt dem Fernsten irgendwas erzähle, sondern indem mein Charakter mehr in Spur kommt mit dem Charakter von Jesus. Und die Leute mir etwas abspüren können. In aller Gebrochenheit, die wir immer haben, in aller Begrenztheit, aber doch etwas abspüren von der Wahrheit und von der Realität. Und das Letzte, eine Verheißung. Es ist ein Vorrecht, es ist eine Herausforderung und es ist eine Verheißung. Das Wort kommt nicht leer zurück. Wachsende Kreise, dass wir heute so viele Menschen taufen dürfen, dass Menschen sagen, ich möchte mich an meine Taufe erinnern, ich habe jetzt zum Glauben gefunden und jetzt möchte ich es nochmal ganz deutlich machen, dass ich wirklich zu Jesus Christus gehöre. Das ist wunderbar. Ich habe jetzt gerade gelesen, in Frankreich sind seit 1970 die evangelischen Gemeinden haben sich verdreifacht. Jetzt sage ich nicht, dass nicht in der katholischen Kirche auch lebendiges Christsein ist, auf jeden Fall. Aber das ist ein Anzeichen, da ist eine neue Offenheit. Da sind Menschen, die vielleicht auch vorher atheistisch waren, jetzt zum Glauben gekommen sind. Überall muss man Gemeindehäuser bauen. In der Türkei, ich erinnere mich noch dran, als ich jung war, so wie die meisten hier unter uns, da haben wir gelesen, ja, es gibt so 40, 60 Menschen, die aus der Türkei, also Türken, jetzt nicht die Armenier oder Syriani, die sowieso Christen von der Tradition her waren, sondern Stammtürken, Volkstürken, die Christen geworden sind, an Jesus glauben. Jetzt sind das mehrere 10.000. Es gibt große Gemeinden, ich war Verfolgung. Im Iran, das erleben wir heute auch hier mit unseren drei Freunden, die jetzt hier sind unter uns, ist eine ganz, ganz große, eine ganz große Welle, eine Hinwendung zu Jesus Christus. Die Botschaft kommt nicht leer zurück. Und da waren aber auch Menschen, die vielleicht schon seit drei Generationen in diesen Ländern gearbeitet haben und haben wenig Frucht gesehen. Und jetzt auf einmal blüht es auf und wächst die Frucht. Und die sehen das gar nicht mehr. Wahrscheinlich sehen sie es wohl, weil sie oben im Himmel, stelle ich mir vor, so eine Special Lounge haben, wo es gute Snacks gibt und wo sie so Bildschirme haben und dann können sie gucken, was gerade auf der Erde läuft, ne? Und sagen, anscheinend ist das doch irgendwie was hängen geblieben. Ja, wir wissen das manchmal gar nicht. Es ist eine Verheißung darauf, dass da, wo wir als Boten von Jesus unterwegs sind, dass da auch was passiert. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, in meinem Alter kann das passieren. Aber es sind ja auch heute viele da, die wahrscheinlich nicht öfters hier hinkommen. Deswegen erzähle ich es. Wo ich das neulich erlebt habe, ich hatte im November in Graben-Neudorf, das ist bei Karlsruhe im schönen Baden, drei missionarische Abende pro Christ und war jetzt neulich nochmal da, Ende April. Und da war ein Gottesdienst dort im evangelischen Gemeindehaus, Henhäuferhaus. Und da hat eine Frau erzählt, dass sie war Polin, Elisabeth, dass sie am ersten Abend eigentlich mit mir reden wollte, nachdem die Veranstaltung vorbei war, aber sich nicht traute. Dann sagte eine Freundin, ich gehe nach vorne und der Roland Werner soll mir ein Buch unterzeichnen, ein Autogramm geben. Da kam sie auch mit, dann habe ich kurz mit ihr geredet. Ich merkte, dass sie ein Anliegen hatte und sprach sie an. Und dann sagte sie, ja, sie möchte irgendwie auch das mit dem Glauben, aber irgendwie kommt sie da nicht so dran. Und dann habe ich nur für sie ganz kurz gebetet und habe gesagt, darf ich für dich oder für sie beten, ja. Und habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt, habe gebetet, Herr, zeige du dich, Elisabeth, dass du ja da bist und dass du sie lieb hast. Und in der Nacht, so erzählte sie, jetzt ist sie aufgewacht um 2:50, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, um 2:50, total erfüllt von Freude, hat sich hingekniet, hat gebetet, hat ihr Leben Jesus geöffnet. Und am nächsten Morgen, als sie dann auf ihren Frühstückstisch guckte, da lag eine Karte, eine Postkarte, die hatte ihr eine Freundin ein paar Wochen vorher gegeben. Da stand drauf, meine Zeit steht in deinen Händen. Und da war eine Uhr abgebildet auf dieser Karte. Die Uhr war 2:50. Genau die Zeit, wo sie in der Nacht aufgeweckt worden war. Dieses hätte ich nie erfahren, wenn ich jetzt nicht nochmal nach Graben-Neudorf gegangen wäre und die das nochmal erzählt hätten in diesem Gottesdienst. Hätte ich nie erfahren. Und ich glaube, dass wir alle einmal staunen werden, was Gott durch unser Leben getan hat. Dass wir staunen werden, was Gott alles schon getan hat durch unser Leben. Viele Dinge, die wir überhaupt nicht wissen. Vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht alles wissen. Ja, aber Gott legt eine Verheißung auf Menschen, die seine Boten sind. Bote von Jesus sein ein Vorrecht, Bote von Jesus sein eine Herausforderung, Bote von Jesus sein eine Verheißung. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Hier bin ich, Herr, sende mich. Amen.